Salimira, danke, dass du für das Interview zugesehen hast. Würdest du dich kurz vorstellen, wer du bist und was du so machst?
Sehr gerne. Hi Jan, danke vielmals, dass du mich eingeladen hast zu diesem Interview zuerst mal. Ich bin Mira Weingart, arbeite als Radiomoderatorin beim Radio Pilatus und bin ein Bauernmädchen, das irgendwann in der Stadt Luzern gelandet ist.
Und du hast mir auch einen kurzen Steckbrief geschrieben und dort steht, dass du schon als kleines Mädchen hast, Moderatorin, Radiomoderatorin werden. Was ist denn die Faszination Radio?
Ja, das stimmt. Ich werde wirklich seit der Primarschule in diesen Job. Und ich finde Journalist allgemein einen mega spannenden Job. Aber warum Radio? Ich finde einfach das gesprochene Wort in dem Sinn interessanter als das Geschriebene, weil es viel schneller geht. Und heute ist ja sowieso Geschwindigkeit ein mega wichtiges Thema. Und wenn ich auf Sendung bin und etwas passiert auf der Welt, kann ich den Regler rauf tun und sagen, das und das ist passiert. Und in der Zeitung kommt es erst am nächsten Tag. Und das hat mich immer fasziniert an diesem Job.
Aber ist denn da manchmal nicht auch das Tiefgründige, das dann ein bisschen vergessen geht?
Das sagen sie alle. Und das stimmt natürlich auch. Es stimmt, es ist eher es ist oberflächlicher, weil es schneller geht. Aber ich finde es als Produkt irgendwie spannender wegen der Geschwindigkeit.
Es kann etwas,
oder? Ja, genau. Der Job ist auch so, man ist immer, ich bin immer ein bisschen unter Draht, weil du weißt nie, was kommt.
Aber das ist ja nur noch gerne, oder?
Ja.
Aber was sind denn so Tücken? Weißt du, jetzt vor allem, wenn man Nachrichten bekommt und die muss verwerten. Gibt es da Tücken? Mhm. Oder,
ja, gibt es mega fest. Das Gefährliche ist bei der Geschwindigkeit, dass man auch ungenau wird unter Umständen. Oder? Also ich muss mich immer wieder daran erinnern, bevor ich etwas sage, auch wenn ich nicht ganz sicher bin, vor allem noch einmal schnell nachschauen, um sicher zu sein. Ich finde das recht gefährlich, dass man dann einfach redet und vielleicht nicht 100% sicher war. So.
Aber wie macht man das unter Speed? Also jetzt nicht unter Speed Drogen, ja, sondern unter Speed. Ja. Wenn es raus muss.
Also erstens bin ich ja nicht, also ich bin allein im Studio, aber draussen im Büro hat es ja ganz viele andere Leute. Und ich tue oft mich auch absprechen. Also frage ich kurz, hey, könnt ihr mir noch einmal sagen, wie man den Tennisspieler, den komischen aus Russland ausspricht? Und frage halt noch einmal, bevor ich einfach irgendwie Medvedev, dabei heisst er Medvedev, oder? So. Du bist ja nie ganz allein. Und?
Der andere ist der ehemalige Staatspräsident.
Ja, eben, da machst du dann blöde Fehler. Also eben, irgendwie bist du nie allein, erstens. Und zweitens, Google.
Google. Und was sind so, eben, ja, wahrscheinlich, dass es abgeht, was sind denn so Faszinationen, eben so, weißt am Alltag an und für sich?
Ich finde, was auch sehr faszinierend ist an dem Job, ist, dass du weißt, es hören dir so viele Leute zu.
Ah, okay.
Das macht einem zwar zwischenzeitlich ein bisschen nervös, aber es macht einem ja irgendwie auch, es gibt einem eine Verantwortung. Und das ist irgendwie spannend, dass du weißt, hey, was ich sage, gehören jetzt 250'000 Leute.
Und dann kommst du E-Mails, Feedback?
Ja, passiert im Fall. Ich komme zum Beispiel regelmäßig Mails über, warum ich Luzern sage und nicht Luzern.
Ah,
das gehört es natürlich.
Und warum machst du das?
Weil meine Eltern Zürcher sind.
Sehr schön. Ja. Dann ist das nicht auch mal geklärt.
Das ist ein
ja. Und also, du bist ja Wochenendmoderatorin. Ist das, ist das ein Unterschied? Wochenende hat man da gleich ein bisschen mehr Freizeit, ein bisschen mehr locker wieder unter einer streng getakteten Woche.
Ist es im Fall. Also am Wochenende habe ich sicher ein bisschen eine lockerere Show, als der Morgenshow-Moderator am Montag hat. Das ist so. Man hat ein bisschen wie Zeit und Freiheiten.
Ein bisschen mehr bambeln.
Ja, und vor allem auch inhaltlich. Du kannst natürlich auch über Sachen reden, die am Wochenende passieren und die sind ja meistens ein bisschen lockerer
Party.
Als in der Woche. Ja.
Sehr schön. Und morgen, du bist ja Morgenproduzentin auch. Wie muss ich mir den Morgenproduzentin vorstellen?
Also bei uns ist das so, ich arbeite eigentlich mit dem Morgenshow-Moderator ganz nah zusammen. Das heisst, ich mache für ihn zum Beispiel den Verkehr. Also ich komme alle Viertelstunde ins Studio und sage, was läuft auf der Straße. Weil dann muss er das nicht machen, weil das ist recht aufwendig. In der Rush-Hour läuft mega viel auf der Straße. Und gleichzeitig aber, wenn ich nicht mit ihm darüber rede, was läuft auf der Straße, tue ich die nächste Show vorbereiten für am nächsten Tag. Darum heisst es Morgenshow Produzent, weil du bist verantwortlich dafür, was am nächsten Tag über den Sender geht.
Und was sind denn das so für Sendungen? Ich bin eben nicht so Pilatus affin.
Ab jetzt schon.
Ich hoffe es.
Das ist mega tagesabhängig. Oder? Wir berichten natürlich immer über Sachen, die einem jetzt gerade beschäftigt. Sachen, die vielleicht an dem Tag wichtig sind. Zum Beispiel Zeitumstellung. Irgendetwas. Oder der Winter ist da. Wir gehen die Leute fragen, auf was freut ihr euch? Und dann schneide ich die Töne und mache die parat. Also es ist mega fest tagesabhängig und saisonabhängig.
Und also, wenn du jetzt eine Sendung machst am Wochenende, was für Themen bespielst du am liebsten?
Ich habe am liebsten Musikthemen. Und das haben wir auch mega viel. Also weißt, ich erzähle am liebsten etwas über ein neues Album, das rausgekommen ist, über vielleicht eine Band, die in den Schüren auftritt hat, über den Geburtstag von der Lady Gaga. Querbeet.
Okay. Und eben, aber was stresst dich an deinem Job? Es hat ja alles immer eine Kehrseite. Ja. Alles.
Eine Kehrseite ist natürlich, dass man ganz kurlige Arbeitszeiten hat. Oder? Man arbeitet eben am Wochenende, man arbeitet am Morgen um 4 Uhr.
Bist du Morgenmensch?
Mittelmässig. Ich kann es, aber ich finde es
nicht. Ich kann es antrainieren, gell?
Ja, wirklich, das ist eine Gewöhnungssache.
Das ist
so. Das stimmt. Die Arbeitszeiten muss man sich sicher so ein bisschen bewusst sein. Und auch, ich stelle nie ganz ab, wenn ich ehrlich bin. Weil es ist wie so, wenn man Radiomoderator ist, beschäftigt einem ja die Welt. Und die Welt läuft auch, wenn man nicht schafft. Und das heisst, ich bin immer am Aufnehmen und mir am Überlegen, oh, könnt ihr das vielleicht in der nächsten Sendung brauchen? Das heisst, man ist auch, der Job ist man auch ein bisschen im Leben. Und da muss man, glaube ich, einen Ausgleich finden, dass man es auch lernt, ein bisschen abzustellen.
Was beschäftigt dich momentan? Ausser jetzt das Interview.
Ja, das sehr. Das ist eine grosse Frage. Wir haben in den letzten Wochen die Wahlen mega fest beschäftigt.
Positiv, negativ?
Positiv durchaus. Ich finde es immer positiv, wenn Sachen passieren. in der Politik und so grosse Umwälzungen, wie wir sie jetzt hatten. Das habe ich mega beschäftigt. Und sonst beschäftigt mich immer neue Musik.
Ist das eher schweizbezogen oder global?
Global, also ich interessiere mich schon auch, was beim Trump passiert und was China passiert, aber jetzt ist natürlich schon, jetzt habe ich mich fest auf die Schweiz konzentriert. Die Wahlen,
oder? Und so der Brexit?
Ja, natürlich interessiert es mich. Ich finde es einfach huere schwierig. Also dort bin ich so, ich muss immer wieder so 10 Dinge, die du verstehen musst, wenn du den Brexit verstehen musst, muss ich lesen, weil ich es so kompliziert finde.
Nein, vor allem, tut mir noch manchmal die Schule ein bisschen leid in den nächsten 10, 15 Jahren, wenn es den Brexit durchnimmt. Ich will ihre Rollen und so. Aber du engagierst dich ja noch für die Jungjournalisten.
Genau.
Was ist denn das genau?
Es gibt so junge Journalisten in Schweiz, gibt so wie einen Verein, der sich einsetzt für junge Journis und ich bin dort im Fall seit 16 oder so dabei.
Weil und machst du Kommunikation, wichtig. Oder?
Jetzt nicht
mehr. Okay.
Mittlerweile nicht mehr, aber ich habe lange dort mitgeholfen an einem Anlass, der heisst Journalismus jetzt. Der ist jetzt dann auch wieder, der ist das Wochenende.
So ein bringe ich es nicht raus.
Ist egal. in diesem Verein geht es einfach darum, dass man junge Journalisten unterstützt, in der Branche sich zurechtzufinden, sich zu vernetzen. Bei Journalisten ist die Vernetzung das Wichtigste. Und die helfen einem dort ein bisschen. Und ich konnte dort auch immer mega lässige Kontakte knüpfen mit Leuten, die ich zum Teil heute noch ein Telefon geben kann, wenn ich frage, also du, hey, wie würdest du das machen? Und das ist irgendwie lässig.
Aber das Netzwerken ist sicher für die Jungen ganz schwierig, auch reinzukommen. Aber was sind sonst noch? Wo muss man die jungen Journalisten ein bisschen unter die Arme greifen?
Beim Mut machen. Weil was ich gespürt habe, ganz fest, als ich in die Szene kam, ist, dass alle immer nur davon reden, wir haben kein Geld, die Branche stirbt, es gibt keine Zeitungen mehr bald und so weiter und so fort. Und es ist extrem entmutigend. Und ich finde es immer so schön, wenn junge Menschen kommen, wir sind immer so voll Feuer und Elan. Und ich finde unbedingt, dass man jungen Journalisten das lassen und auch ihnen geben, dass sie weiterhin Bock drauf haben. Weil es ist so eine geile Branche. Auch wenn sie sich wandelt die ganze Zeit, genau wegen dem ist sie ja spannend. Und das, finde ich, ist wichtig.
Wie muss ich mir den Wandel vorstellen? Jetzt in deinen Augen?
Ja, in meinen Augen ist schon so, dass natürlich die Digitalisierung uns mega trifft, diese Branche. Ganz fest, ich meine, Zeitungssterben ist kein Witz, es ist schon so, dass das passiert. Aber ich finde es halt wichtig, dass man dann als Journalisten zusammensitzt und überlegt, hey, okay, Digitalisierung, Social Media, jetzt müssen wir halt da irgendwie, jetzt müssen wir halt Videoformat machen, jetzt müssen wir halt online machen. Und das Problem ist, glaube ich, also die Tücke ist aber, dass die Leute nicht mehr so bereit sind, zu zahlen für guten Journalismus. Oder niemand mehr gibt Geld aus für eine Zeitung. Und das ist, glaube ich, ein bisschen das, was man hadert. Weil wenn man online Sachen macht, verdient man damit halt nichts. Es ist mega schwierig, über Werbung online Geld zu verdienen, als über Inserat in einer Zeitung. Und das ist das Problem.
Ja, und es ist halt auch... Eben, erstens mal, ich glaube, wenn du eine Geschichte machst mit Fakten, oder, das braucht Zeit. Und
genau.
Das kostet dir dann auch Geld. Oder? Genau. Wenn du einfach schnell kannst mit grossen Buchstaben etwas in Umlauf rühren. Ja, das kostet halt nicht. Das ist wie Fast Food. Oder?
Ja.
Das kannst einfach schnell, dann ist es nach einer halben Stunde wieder vergessen. Aber du kannst natürlich höher fragmentiert produzieren, oder?
Genau. Und ich glaube, das ist schon ein das Grundproblem, das wir haben. Dass man sich da mal so überlegen, hey, wir brauchen irgendwie Gefäße, wo Journalisten gescheit arbeiten können, wie sie es ja auch wollen. Ich kenne so viele Journalisten, die so Bock hätten, zwei Wochen an einer Reportage zu arbeiten, ein halbes Jahr an einer Reportage zu arbeiten, aber es kostet halt.
Aber du bist ja, wie meine Schwester, etwa den gleichen Jahrgang, und du bist ja mit der Digitalisierung fast aufgewachsen,
ja.
Fast parallel. Sind denn die Journalisten jetzt, die eben in deinem Alter sind, nicht eher bereit, mit solchen Modellen zu arbeiten?
Doch. Aber ich glaube, eben man muss die Balance finden zwischen jungen Journalisten, wo das, für die ist das sehr einfach, noch einen Social Media Post zu machen, und für die Alten ist es sehr schwierig und sehr aufwendig und sie verstehen es nicht. Und zwischen den Jungen, die vielleicht dann auch vergessen, okay, wir müssen ja auch noch Geld verdienen. Ich vergesse das auch oft. Ich bin
okay.
Stimmt, wir müssen ja irgendwo noch Werbung schalten. Also ich glaube, es braucht, ich glaube, was die Branche ja so interessant macht, ist ja, dass es ganz viele alte Kokette gibt und ganz viele junge. Und zusammen gibt ja das so einen spannenden Mix. Ich merke das auch bei uns im Pilatus, haben wir Leute, die moderieren 15 Jahre und ich 2. Aber es ist so interessant, weil ich werde ernst genommen und ich nehme natürlich sie extrem ernst. Und gegenseitig entstehen dann so viele spannende Inputs.
Ah, ist es nicht so alt gegen jung?
Voll nicht, überhaupt voll nicht.
Das wäre manchmal schön, wenn ja, das überall so wäre. So, oder? Aber du liest ja noch gerne Zeitung.
Ja, ich habe den Tagesanzeiger zum Beispiel abonniert. Ja. Und ich habe ihn bewusst nicht nur online, sondern ich habe ihn bewusst als Zeitung, weil ich es so schön finde, eine Zeitung anzulangen.
Und ein bisschen schmecken.
Ja, und so ein bisschen raschel, raschel. Und das Magazin ist halt eine meiner Lieblingszeitschriften und die kommt immer am Samstag im Tagi. Ich habe es vor allem wegen dem.
Und was für Themen liest du denn in der Zeitung?
Ich lese eigentlich immer die Schweiz, lese ich fast komplett. Dann im Tagi hat es einen grossen Zürich-Teil. Dort picke ich ein bisschen, picken, weil mich nicht alles interessiert.
Obwohl du ja Wurzeln aus dem Zürich.
Ja, obwohl, stimmt. Und das Ausland lese ich auch oft. Komplett.
Und eben, wenn jetzt du ja Journalistin bist, wie subjektiv ist ein Journalist?
Ja, das ist ein grosses Thema.
Ich meine Zeit.
Ja. Ja, man sagt ja immer, man fragt ja immer, ja, man darf keine politische Meinung haben, bla bla. Oder niemand ist objektiv, kein Mensch auf der Welt kann objektiv sein. Und darum kann das auch ein Journalist nicht. Ich finde aber, das ist auch gar nicht die Aufgabe. Die Aufgabe ist von einem Journalist, dass er die Grösse hat, seine Meinung auf die Seite zu nehmen und dann sich verschiedene Meinungen zu einem Thema zu holen und die gleichwertig abzubilden in seiner Arbeit. Was er dann dazu denkt, das ist wieder ein anderes Thema. Aber ich finde, er darf es denken. Es geht nur darum, dass man lernt, das zurückzustellen und lernt, ich gebe einem SVP-Dude genauso viel Redezeit wie der SP-Frau. Oder? Das ist so ein bisschen, das wäre die Idee und das sind die Grundregeln vom journalistischen Handwerk und das ist wichtig.
Machst du auch ab und zu Interviews?
Ja, ja.
Und wie schwierig ist es ohne Prägung in der
Situation? Mega schwierig, natürlich. Mega schwierig. Ich meine, wenn ich Fan bin von einem Musiker und mit dem ein Interview machen, bin ich auch total unkritisch. Es ist natürlich so, aber ich probiere es immer wieder. Also es ist auch etwas, was man immer wieder sich sagen und üben und lernen. Und mit dem ist man ja nie fertig.
Hey, weil ich hatte das einmal an einem Podium. Und dann, das sage ich auch ein paar Mal, aber das hat für mich dann auch als Interviewte müssen wie so ein Rädchen weitergehen, dass er halt gleich den Stiefel abschaffst, auch wenn du merkst, dass der, der dich interviewt, eine Prägung hat über das Thema Behinderung. Oder? Weil der hat mich schon so gefragt bei der Vorbereitung, hast du ein Geburtsgebrechen, Jan? Also weißt du, seit Geburt? Sag ich ja. Ja, das tut mir leid. Dann denke ich, ja, da muss er nicht leid tun.
Da hast du nichts dafür.
Nein, und aus dem Leid raus hat er dann auch seine Fragen gestellt. Und dann ist es dann manchmal, verschone ich dann schon auch die dann interviewt werden. Manchmal, vor allem im Sport, haben sie noch x Sachen beantwortet, warum sie jetzt Pass gemacht haben, dass dann halt auch ein bisschen scheissig reagieren. Ich bin auch salzig geworden, weil ich habe die vier Fragen immer im gleichen Kontext beantwortet, dass Behinderung eine Vielfalt ist und nichts schlecht, sondern der die hat, wenn man von Behinderung redet, ja, erst dem ein Gesicht gibt, ob das gut oder schlecht ist. Und dann habe ich gedacht, ja, was müssen jetzt die Zuschauer auf dem Podium denken, der ist ein stur und erzählt noch immer das Gleiche. Aber ich habe dann den Veranstalter gefragt und der hat gesagt, nein, es war schon okay gewesen, oder?
Also, ja, weißt, ich sehe das. Ja, ja, ich sehe es. Ich verstehe.
Und wie wichtig ist dir Politik?
Mega. Also ich studiere Politikwissenschaften, zwar noch nicht so weit fortgeschritten, aber ich mache es. Es ist mir wichtig, weil ich die Schweiz so ein einzigartiges politisches System hat und ich merke, dass ich als sehr junger Mensch schon mega viel mitreden kann. Und das macht es so interessant und abgesehen von dem, Politik beherrscht unser ganzes Leben. Leute, die mir sagen, ja weiss, ich interessiere mich nicht so für Politik, denke ich immer, du kannst dich nicht dafür interessieren. Du läufst auf Strassen, die politisch gemacht worden sind. Du fährst im Zug, wo es Abstimmungen darüber gibt. Du gehst an die Uni, wo gezahlt wird. Zum Teil. Also, weißt, es ist alles politisch, dein ganzes Leben. Und darum natürlich interessiere ich mich. Ja.
Wo kannst du es den Einfluss nehmen?
Erstens beim Wählen und Abstimmen. Und da möchte ich wirklich mal einen kleinen Rüffel geben in meiner Generation, wo Tami nochmal nicht abstimmen kann. Und das regt mich auf. Dort kann man Einfluss nehmen und auch da zählt die Ausrede nicht mit dem, ja weisst du, eine Stimme kommt sie nicht drauf an. Doch, eben schon. Und dort kann man mega fest Einfluss nehmen in der Schweiz. Da kann man so fest mitbestimmen, was passiert, wenn man sich dort eingibt. Und sonst gibt es ja auch ganz viele andere Möglichkeiten, wie man politisch sein kann, indem man in gewisse Vereine eintritt, sich einsetzt. Das ist ja alles politisch, wenn man an Frauenstreik geht zum Beispiel.
Und was kann man in der Politikwissenschaft studieren? Eben Politik machen ist das eine, aber wie muss ich mir das vorstellen, studiert?
Ja, es sind zwei mega unterschiedliche Sachen. Weil sehr viele Leute fragen mich dann so, ah, in dem Fall wirst du Bundesrätin? Und ich denke so, nein, das sind zwei ganz unterschiedliche.
Man kann natürlich.
Man kann, ja. Ich würde mal behaupten, die wenigsten Politikwissenschaftler werden Politiker. Hey. Das ist jetzt eine Behauptung.
Sondern gehen die ins Fernsehen, können sie analysieren.
Ja.
Mit Claude Lachaud.
Ja. Aber dort ist der Unterschied, wo du sagst, wir analysieren das Geschehen. Aber was man vielleicht auch noch muss sagen, ist, ich habe mir das ein bisschen falsch vorgestellt, bevor ich anfange zu studieren. Es ist sehr trocken. Oder wir reden wirklich über Prozess, Dynamik im Hintergrund, wie funktionieren die Staaten in einem Staatensystem. Und das ist alles sehr, sehr theoretisch. Das fehlt mir manchmal auch ein bisschen an dem Studium, dass man da ein bisschen,
das ist ein bisschen Fleisch
zum Heben.
So ein bisschen, ja.
Ja.
Und, aber ich bin ja schon auch politisch sehr aktiv. Ich bin auch in einer Partei. Aber wenn du als politdenkender Mensch manchmal also die Probleme in den Nachrichten siehst, die sind immer recycelt. Also gewisse Probleme kommen ja in 5 Jahren wieder und dann hocke ich da gewisse Politiker und tun so, als wäre das jetzt ein neues Problem. Und ich hocke dann am Tisch und lache mir eins ab. Weil, wie hätte Einstein machen? Fehler machen ist legitim, aber wenn man hofft, wenn man zweimal das Gleiche macht, ein anderes Resultat überzukommen, das ist Wahnsinn. Also ich habe eigentlich ein bisschen das Gefühl, Politik ist also zwischen Wunder und Wahnsinn. Es ist ein Pendel, das ein bisschen ausschlägt.
Ja, ist es auch. Ich glaube aber, es ist auch so ein bisschen eine Menschensache, dass man immer wieder in den gleichen Hammer reinläuft. So. Weil, also, alles wiederholt sich ja. Also, das ist ja sowieso, der Lebensfluss ist ja etwas, was sich immer wiederholt. Und darum, ich glaube, es gibt immer Themen, wo wir uns immer und immer und immer wieder damit beschäftigen.
Was wir sind ja das gescheitste Lebewesen auf dem Planeten.
Ich weiß schon, was du meinst. Ich glaube aber, man muss ja dann auch, wenn man jetzt zurückschaut, gibt es ja gleich immer wieder kleine Erfolge. Also ich glaube, man muss sich an diesen kleinen Schritt festhalten, die passieren. Also gerade zum Beispiel mit dem Thema Frauen.
Ja, nein.
oder vor ein paar Jahren, darf ich fast sagen, haben wir noch nicht mal stimmen. Heute dürfen wir. Also es ist wie so, es gibt ja dann gleich immer wieder einen kleinen Progress, aber du hast recht, wir tun uns schon auch oft in so Spiralen drehen, das sehe ich.
Und vor allem, was mich manchmal schockiert, wenn wir jetzt gerade politisch sind, wie die eine Generation meint, die, vor allem die junge Generation, wir machen nicht mehr die gleichen Fälle wie die ältere Generation. Und dann stirbt die ältere Generation, was ja jetzt passiert. Und dann gibt es wieder so einen Drall in eine Richtung, die mir gar nicht gefällt. Ja. Auch global gesehen. Und die meinen, ja, so etwas wie unsere Grossväter gibt es gar nicht. Und wir sind, würde ich sagen, bei gewissen Sachen ziemlich nahe an diesen Auswüchsen. Aber wie wird das denn bei euch analysiert? Wird das bei euch analysiert und warum?
Nein, also auf das, was du jetzt gerade genau ansprichst, so konkret, habe ich jetzt noch nie etwas in meinem Studium gehabt, ehrlich gesagt.
Vielleicht kommt das noch.
Vielleicht. Aber es ist auch etwas, was sich wahrscheinlich jeder, der sich für Politik interessiert, für sich selber so ein bisschen Traum hirnet. Obviously. Aber ja, nein, so etwas Konkretes haben wir noch nie gehabt im Studium.
Wer fasziniert dich denn? Also nicht Politiker, aber ich weiss ja eine Präferenz von dir. Warum die Präferenz?
Ich bin mega Susanne Wille-Fan.
Weil sie in Mille hat.
Genau, zum Beispiel, unter anderem. Nein, mich faszinieren allgemein Frauen im Journalismus, die irgendwie geschafft haben, sich einen Namen zu machen, sich durchzuboxen, habe ich mega viel Respekt, weil es ist eine Branche, wo es oftmals schwierig ist für eine Frau, mit nur auf Leistung abgebrochen werden. Und Susanne Wille ist für mich ein grosses Vorbild, weil sie irgendwie so unfassbar viel weiss und es schafft, das aber überzubringen, dass es der 0815-Typ daheim in der Stube versteht. Und das ist schon mal mega eine Leistung. Aber dann noch irgendwie keinen Fehler zu machen. Sorry, die Frau sendet live von Bundesratswahlen, von allgemeinen Parlamentswahlen und sie ist arschcool. Es ist unglaublich. Ja. Sie steht dort an dem Mikrofon, interviewt jenste Politiker, weiss immer den Namen, weiss immer alles, stellt die geile Frage. Und ich denke, Hut ab.
Ja, 12 Stunden.
Also das ist ein Marathon. Und ich weiss einfach, wie ich könnte keinen anderen Journalist in der Schweiz sagen, der das schafft. Und darum bewundere ich sie so fest, wie sie so fest sich einen Namen gemacht hat, mit der Kompetenz, die sie hat auf diesem Gebiet. Und auch noch auf 1000 anderen. Aber auf diesem Gebiet so viel Kompetenz hat und auch so viel Talent hat in der Moderation, dass sie das schafft, irgendwie cool und dass etwas ein bisschen Zuckerschlecken wäre. Und ich weiss, es ist jahrelange Arbeit. Aber es ist so, das imponiert mir mega.
Nein, aber jetzt hast du auch das Thema noch angeschnitten, das ich auch kurz beachte. Mhm. Was sind die Unterschiede von einer Journalistin und von einem Journalist? Und auch in der Wahrnehmung?
Ja. Ich glaube, okay, in dem Job steht man in der Öffentlichkeit so. Und immer wenn man in der Öffentlichkeit steht, tun sich so neue Optionen von Sexismus auf. Und der Unterschied ist, dass man als Frau oftmals, gerade wenn zu der Moderation noch ein Bild kommt, also im Fernsehen, sehr oft geht es dann darum, wie eine Frau aussieht und ob sie ein gutes Bild macht vor der Kamera und nicht wirklich, ob sie kompetent ist in ihrem Gebiet und gut kann reden. Und dort tun sich für mich schon Unterschiede auf. Ich glaube, dass wir an dem Sinn am Arbeiten und ich glaube, das nimmt die Entwicklungen...
Ja, durch einen Frauenstreik.
Ja, auch das und auch im Fall Szene intern spüre ich, dass es gibt so viele talentierte Journalistinnen, die auch wirklich dann anstehen und sagen, hey, stopp schnell, ich bin im Fall da für das und das und nicht einfach, weil ich ein bisschen nice aussehe. Und das ist wie so, ja, ich glaube, Frauen haben es, und ich darf ja auch nicht nur für die Branche reden, aber jetzt allgemein einfach...
Das ist nur eine subjektive Meinung, die ich will.
Ich glaube, Frauen im Journalismus müssen schon einmal mehr sich durchboxen. Und das macht einem aber auch, macht einem ja immer wieder ein bisschen selbstbewusster. Also ich hatte zum Beispiel mal so eine Situation gehabt. Ich bin mal in eine Position reingekommen, in einem Radiosender, wo ich irgendwann herausgefunden habe, dass ich ein bisschen, nur ganz ein bisschen, weniger verdiene als die Männer, die auf gleicher Hierarchieebene waren wie ich. Und ich habe natürlich das schon eingerechnet, wer da wie viel Erfahrung hat, aber es hat wirklich zwei dabei gehabt, die gleich viel Erfahrung haben wie ich. Und sie haben einfach irgendwie 200 Franken mehr verdient. Und dann bin ich also so, also, jetzt muss ich wirklich aufs HR wegen dem. Und ich habe mir in die Hose gemacht. Ich war irgendwie 19 oder 20 gewesen. Und hat dann müssen aufs HR und das irgendwie sagen, so, warum?
Und dann, warum?
Ja, ist umgedruckt worden. Ich habe dann die 200 Franken drauf bekommen. Aber es war wie so, wenn ich es nicht gemerkt hätte und nicht gegangen wäre, es hat einfach keinen Grund gegeben.
Ja, aber das sehe ich, also, das sehe ich allgemein auch bei den Interviews. Mhm. Es ist halt so, die Angst von den Frauen, halt wirklich nur in eine Ecke gestellt zu werden. Mhm. Weil wenn ich jetzt da Politiker einlade, in meiner Vorbereitung ist das Ganze etwas anderes. Ich muss ihnen viel mehr Ängste, auch zu Recht Ängste nehmen, was ich machen will, dass sie sich vorbereiten können. Mhm. Wenn jetzt da ein Mann sitzt und nicht 100% etwas ausgreift, sagt, dann ist er gleich ein netter Jolie. Oder? Wenn sie das macht, dann ist sie dumme Babe. Und das kann ich schon auch ein bisschen verstehen. Aber es ist auch für mich, wo das Format macht, eine gewisse Umstellung. Aber ich mache die gerne. Und jetzt habe ich auch eine gute Frauenquote. Aber man muss sich natürlich auch um Settings bemühen, oder? Es ist natürlich auch ein kleiner, feiner Unterschied. Mm. Und wenn man das auch weiterspannt zum Thema Behinderung, ist dann auch wieder ganz, ist auch wieder ganz etwas anderes, die Aussenwahrnehmung und auch für mich zu kämpfen, oder? Mm. Also ich sehe auch die Punkte extrem stark. Aber jetzt nehme ich noch kurz Wunder, wie stark ist das Thema Behinderung im Journalismus vertreten? Auch bei den jungen Journalisten?
Also, ich glaube, dass man im Allgemeinen sensibler wird auf solche Themen. Ah. Oder nicht nur Behinderung, sondern
nein, allgemein.
Behinderung
ist ja Vielfalt.
Genau, Frauen, Sexismus, all die Sachen. Ja. Ich glaube, dass man im Allgemeinen sensibler wird und ich glaube, ein Grossteil von der jüngeren Generation vor allem ist viel sensibler, probiert sich mehr an den Tastat ins Thema, ist vorsichtig, auch ist auch okay, dass man vorsichtig ist. So. Ich glaube schon mehr, man ist schon sensibler geworden.
Ich habe manchmal so ist meine subjektive ein bisschen Mühe mit dem Vorsicht.
Ja, ich kann es verstehen.
Ich habe nicht dagegen, dass man eine gewisse Distanz hat. Das ist manchmal auch gut. Aber ich hätte manchmal gerne aus Neugier gewisse Fragestellungen. Und nicht einfach, ich weiss es nicht, darum will ich auch nicht in die Fettnäpfel reindrücken, wenn ich merke, dass jemand neugierig ist und etwas will wissen, kann er von mir aus 10 Fettnäpfchen drücken, wenn er es ehrlich meint. Dann ziehen auch immer wieder raus und sagen, wo er jetzt muss Slalom laufen.
Ja,
aber
ja.
Neugier fehlt. Neugier vor dem anderen Glauben von der Menschheit. Jeder ist nur noch in seiner eigenen Bubble. Das ist jetzt wieder sehr eine subjektive Meinung und hat Angst vor dem Peinlichen oder vor dem
Fremden.
Ja, Freunden.
Ja, aber ich glaube, das ist Angst ist mega nah gekoppelt mit der Hemmung dann auch zu fragen und zu machen. Ich glaube, das ist ganz nah gekoppelt, dass man irgendwie Schiss hat, dass man jetzt etwas Falsches sagt und etwas Falsches macht und dann sagt man es lieber gar nicht. So, ich glaube, das ist mega nah gekoppelt. Ja, es ist voll
schade. Aber die Frage gehört ja in deinem Buch. Wo ja dann gleich rum ist. Und dann sage ich immer, lieber 10 Sekunden Peinlichkeit wieder irgendwie ein Magengeschwür, weil ich das nicht rausgelassen habe, wo ich gefragt habe. Ja. Also, aber wie stark, und vielleicht nur das, tangiert dich das Thema Behinderung? Gibt es etwa in deinem Freundeskreis, in deinen weiteren, wie viel in der Thematik siehst du in deinem Alltag, ohne jetzt einfach so.
Also ich bewege mich in einer behinderungsfreien Bubble. In meiner Bubble.
Bin ich mir eigentlich gar nicht so sicher, aber vielleicht nicht sichtbar.
Nein, also es ist so. Ich habe wirklich im Fall. Das ist gut, dass du das fragst, ich habe gerade so von Umhirnen. Es tangiert mich fast nicht in meinem Alltag. Außer es tangiert mich in meinem Alltag, oder wenn ich auf der Straße in meinem Leben irgendwo jemanden sehe oder etwas wahrnehme. Dann, aber im Fall, ich habe niemanden in meinem Umfeld, der eine Beeinträchtigung hat, weißt, wo ich gerade so live miterlebe, was das bedeutet.
Aber wenn du jemanden siehst oder so im Alltag, was sind denn so Fragen, die dich vielleicht tangieren? Dann kannst du mal an mich stellen, dann kann ich Auskunft geben.
Ja, also jetzt habe ich ja jemanden in meinem Umfeld, jetzt habe ich
ja
dich.
Ja, mich, ja, aber gibt es denn Fragen, die du gerne fragen
würdest? Es kommt halt mega darauf an, was die Person für eine Beeinträchtigung hat. Dann interessiert einem unterschiedliche Sachen. Oder ob jetzt jemand zum Beispiel blind ist oder im Rollstuhl sitzt, sind ja zwei komplett unterschiedliche Beeinträchtigungen. Ah. Und dann nimmt einem anderes Zeugs Wunder. Ah. Ich habe ganz viele Fragen.
Ich frage mich entscheidend, wirklich.
Also, was ich jetzt dich wahrscheinlich als erstes gefragt hätte, ist, wie du kochst. Aber dann bin ich in die Wohnung gekommen und habe gesehen, deine Kochablage ist tiefer gesetzt.
Ja.
Das hat dich schon geklärt.
Nach langem Hin und Her.
Ist das mühsam gewesen?
Nein, aber du, ich sage das immer gerne, ein Rollstuhlfahrer ist kein Sprinter, er ist ein Marathonläufer. Da habe ich 3 Anläufe gebraucht, bis es dann gegangen ist. Aber anyway, es ist jetzt gegangen. Eigentlich darfst du gar nicht gross auf den Prozess gross versteifen, sondern einfach immer das Endziel muss stimmen. Wie du zum Endziel kommst, auch wenn ich in den Ausgang gehe, dann lasse ich mich nicht gross von Stegen oder so tangieren. Weil das ist immer gäbig, oder? Denn wenn ich in einen Club will, ich bin nicht zu den Club gegangen, aber manchmal in ein Restaurant mit Treppen schaue ich, ob ein Bärli unterwegs ist. Und dann frage ich immer den Freund, ob er mich kurz die Stege drauf nimmt. Und der hat immer Freude, oder meistens Freude, dass er vor der Freundin kann zeigen kann, wie stark das er ist. Und dann habe ich für mich schon wieder eine Win-Win-Situation. Ja. Er ist glücklich und du ich bin auch glücklich, wenn ich drin bin. Oder?
Sehr geil.
So Sachen muss man einfach manchmal machen und gar nicht gross sich aufregen ab der Barriere. Natürlich, Politiker müssen bei mir immer Barrierefreiheit Auskunft geben.
Ja, oder? Weil, gut so.
Weil wenn man es gesellschaftlich würde anschauen, wäre die Verhältnismäßigkeit sofort da. Weil ob ich jetzt eine Mutter oder Vater mit Kinderwagen oder ein altes Grosse mit Rollator. Aber bei uns können sie es auch in die Schuhe schieben.
Ja.
Weil bei uns kann man von der Verhältnismäßigkeit reden. Und wenn man noch nicht so viele Behinderte sieht, kann man sagen, ja, die Busstation braucht es jetzt nicht. Weil ich sage dann immer den Menschen mit Behinderung, geht doch nicht mit der ÖV und steht an, jeden Tag 10 Rollstuhl und verstopft das, dann würde es schnell kehren.
Ja, das stimmt, das stimmt. Aber weißt du, habe ich mich auch gefragt, wie du ins Bett gehst?
Ja, normal.
Ja, aber ich meine, wie hilfst du dich?
Transfer. Was also, ich spüre meine Beine.
Aber du kannst Gewicht drauf geben, voll?
Ja.
Wirklich?
Wenn du mir gegen das Schienbein gingst,
dann tut es weh.
Spüre ich das.
Schade.
Also, nein, ich bin ja ein Spastiker. Das ist ja, ich spüre meinen ganzen Körper, aber der Bewegungsapparat gibt dem Körper nicht den Impuls von Anspannung und Entspannung. Mhm. Ich bin immer unter Hochspannung. Mhm. Bei mir muss immer etwas gehen. Auch Behinderungstechnik. Und dann kann ich mich auch, wenn ich mich irgendwo heben kann oder kann mit Rollatoren, kann ich auch laufen.
Okay.
Aber dann muss ich mich einfach so fest konzentrieren, dass man dann mit 7 gesagt hat, nein, gang du lieber in den Rollstuhl und mach es einfach für die Bewegung.
Ja.
Aber nicht, weil sonst kannst du nicht irgendetwas heben oder tragen oder so. Und darum, wenn du mobil willst, gehe ich in den Rollstuhl. Aber ich habe gut Abstand ins Bett und alles selber.
Und wie viel machst du jetzt das in deinem Alltag noch, dass du das in dem Sinn übst, noch Bewegung zu haben?
Laufen ist jetzt halt ein bisschen eingeschränkt, weil ich habe keine Zeit mehr. Ich habe auch immer
hast du keine Zeit zum Laufen?
Nein, es läuft schon sehr viel bei mir. Aber stehen tue ich. Da muss man mich in so ein Gerät hineinstellen. Und dann schaue ich, wenn ich Fernsehen schaue, stehen.
Ah, mega gemütlich.
Ja.
Hammer. So. Im Stehfernsehen.
Genau. Die anderen Stehpult haben und ich ein Stehbrett.
Ja, okay. Gut. Ich habe wieder etwas gelernt.
Und sonst können wir gerne mal ausgehen.
Ja.
Dass dann du mal
in den Rollstuhl ausgehen.
Ja, können wir. hinter alle und
kann, du kannst gar nicht tanzen.
Nee, doch, doch. Ich kann schon ein bisschen spastisch tun. Also dann sehe ich nicht genau was anderes.
Aber dann unterscheiden wir uns voll nicht beim Tanzen.
Genau, nein. Was mich manchmal ist, ein bisschen stresst, und das wäre auch spannend, wenn ich mit dir würde zu Zähne ausgehen würde, wie viel du gefragt wirst, was ich gerne will.
Oh yes, das ist wahrscheinlich die ganze Zeit, oder?
Ja, ja. Also dann gibt es auch so, gehen wir in ein Restaurant, was will er trinken?
Ja, ich weiss es nicht, fragt sie
und
das
und dann sage ich, er...
Er,
was er will es gerne ins Cola. Oder ein Bier.
Oder wie viele Leute so nach dem Spitex-Täfeli schauen bei mir.
Ja, das ist so. Oder herzig, jetzt kann ich ausgehen mit der Betreuung. Das ist auch super. Also weißt, es könnte ja nicht sein, dass du meine Freundin wärst oder so. Ja. Du bist immer Betreuerin. Und was ich auch sehr immer betone in meinen Interviews ist, ich habe manchmal... Ich komme bei zwei Sachen Stresspickel über. Wenn man Kind falsche Sachen erzählt, über Behinderung. Und Sandra, komme ich noch dazu. Aber weißt du, wenn ich dann höre, so auf der Straße, wenn das Kind fragt, was hat der Mann? Und dann irgendwie, der hat böse Beine oder der hat einen Schaden. Oder,
so komm ich.
Nein, wirklich! Das ist einfach ein kranker Mann. Ja. Habe ich schon mal gehört.
Das ist einfach ein kranker
Mann. Ein kranker Mann. Und dann bin ich zu dieser Mutter ran. Und habe gesagt, schauen Sie, ich bin seit 2 Jahren nicht mehr krank gewesen. Warum erzählen Sie das Ihrem Kind? Dann ist die Knutschrot angelaufen und ist davon gelaufen.
Ja, ist natürlich dann
ein bisschen. Aber es gibt dann auch die anderen, die dann sagen, kann nicht fragen. Und dann habe ich die ganze Familie am Schluss bei mir und dann erzählt es mir. Also weißt du, aber dann werden wir wieder bei der Neugier.
Ich kann gerade sagen, das können Kinder viel besser.
Genau. Und dann, und dann musst du gar nicht gross Diagnose erzählen, sondern sagen, ja, wie du jetzt laufst, sitze ich und fahre ich. Und das ist in Ordnung, das gibt es. Wie es grosssüchtige Menschen gibt, gibt es jetzt halt auch rollende, oder? Ganz einfach. Und dann sind die Eltern immer sehr begeistert. Ja, du machst denn das gut? Ich glaube auch damit. Hey, aber jetzt noch kurz auf deine zwei Leidenschaften. Der Hip-Hop.
Oh ja.
Wieso Hip-Hop? Und seit wann?
Ja, seit Pausenplatzalter. Also schon sehr klein, mich angezogen gefühlt. Ja, ja, wirklich. Ich habe mich schon sehr klein angezogen gefühlt zu dieser Musik. Wieso? Also mein Vater hat mega einen breiten Musikgeschmack.
Würde ich mich jetzt auch so bezeichnen?
Ja, und er hat dann auch halt vielleicht mal Fanta 4 oder so abgeladen. Und ich habe halt schon immer, bin schon als relativ kleines Kind sprachaffin gewesen. Und mich hat Sprache immer fasziniert und mich hat Sprache an sich immer fasziniert. Und dann ist man schnell mal beim Rap. Weil halt das wie, das ist, du kommst in keiner anderen Musikform so viel Text über auf 3 Minuten, auf einen 3-Minuten-Song. Also nicht bei allen, aber es war mal so in der klassischen Form von Hip-Hop. Drum. Und es ist, die Schweiz hat so eine spannende Hip-Hop-Szene. Total unterschätzt.
Was haben wir von denen?
Luzern, also wenn wir schon bei unserer gemeinsamen Stadt bleiben, hat so unglaublich viele interessante Künstler, die auch recht erfolgreich sind, ein paar von ihnen, wirklich auch so in den Medien auch schon gut gehandelt werden. Und es ist einfach, ich finde allgemein bei Musik, es darf man ruhig mal ein bisschen in der Schweiz graben und nicht immer sich an Amerika und an den Grossen in Großbritannien und Co. orientieren, sondern wir haben mega spannende Musik gesehen und im Hip-Hop ist es massiv interessant und ich wohne halt auch mit Rapper zusammen. Ich wohne in einer WG und das hat mich dann wieder in dieser Szene noch mal ein bisschen näher gebracht. So.
Und muss, das nimmt mir jetzt rum, muss der Text etwas aussagen?
Für mich ja. Heute nicht mehr so. Es ist, hat sicher nicht mehr so viel Wichtigkeit wie auch schon, weil Hip-Hop ist salonfähig geworden in den letzten Jahren. Also heute,
Mainstream.
Ja, wirklich jeder hört ja jetzt Hip-Hop, es läuft in jedem Club, es ist angesagt. Dann geht es natürlich auch um andere Sachen. Dann geht es darum, wie tanzbar ist ein Song, wie eingängig ist der Beat. Dann rückt der Text sicher ein bisschen in den Hintergrund. Aber wenn man breit Hip-Hop hört, merkt man, dass es immer noch sehr wichtig ist, was ein Künstler lyrisch von sich gibt. So.
Jetzt musst du mir helfen. Ich bin vielleicht... Ich stelle jetzt eine ganz dumme Frage. Nein. Aber wie viel hat der Rapper auf ein Beat Einfluss? Oder das Musik...
Um das Stück rundherum sozusagen. Sehr viel, normalerweise.
Okay. Normalerweise.
Also zum Beispiel meine Jungs, die gehen eigentlich auch... Die gehen ins Studio. Mit einem Beat-Produzent.
Ah, okay.
Hocken an.
Aber dann macht sie den Produzenten Beat.
Genau. Sie machen dann, es gibt auch ganz viele Rapper, okay, die das selber machen. Aber es ist recht aufwendig. Und vor allem, ja, ein guter Beat, ein qualitativ guter Beat, ist dann schon lässig, wenn man einen Experten hat, nicht selber etwas rumwurschtelt. Und sie hocken dann aber an und sagen, hey, schau, ich stelle mir vor, okay, bla bla bla. Und der Beat-Produzent macht etwas und dann lässt man sich das wieder an und dann schraubt man drum und dann hat man einen Beat.
Ah, okay, okay. Ja, aber Hip-Hop... Vielleicht die ganz urchige Form. Also ich habe immer gerne Mani Matter gelesen. Oder auch der Reinhard May, höre ich heute noch den deutschen Troubadour. Und ich bin halt ein bisschen Fan. Aber kannst du mir gerne ein paar Schweizer nachher sagen, die du gut findest. Den Semi Deluxe finde ich immer noch gut. Auch was textlich anbelangt. Aber bei mir muss der Text ist im Vordergrund.
Ja.
Und dann kann ich das auch voll dröhnend hören. Ja. Aber kannst du mir ein, zwei Schweizer Rapper sagen, auch für die Zuschauer?
Okay. Also machen wir Querbeet.
Okay, Querbeet.
Also einer von den textlich stärksten Schweizer Rapper meiner Meinung nach ist der Tommy Versetti, heisst der. Der ist aus Bern, hat eine spezielle Stimme und für mich geht es bei ihm fast nur um den Text. Also ich finde es schon auch lässig, wenn dann der Song noch ein bisschen reinhaut, aber dort, er ist massiv gescheit. Und hat hure viel zu erzählen und das merkt man an seinen Songs und das tut mir sehr imponieren. Also Tommy Versetti. Dann ich bin jetzt natürlich mega vorgenommen, weil ich meine Jungs natürlich die Besten finde. Mimix, den kennt man auch ein bisschen. Den...
Hast du mir alle noch per Nachricht, ja, kann ich sie dann auch verlinken.
Alle, ja.
Und verlinken,
ja.
Weißt,
ah, ja, sehr gut.
Und so.
Sehr gut. Mimix ist einerseits textlich sehr stark, er flowmäßig mega stark. Er ist einer der wenigen Schweizer Rapper, der sehr gut double-timen kann. Weißt du, das ist, wenn man.
Ja, das weiss ich
gerade. Und er macht einfach sehr hässige Songs, Songs, die sehr, der Beat sehr fest klopft. Ja, Mimix, Tommy Versetti sind so ein bisschen die. Dann mag ich sehr gut den Nemo. Den kennt man hingegen ein bisschen, ja, auch im Mainstream. Ich finde den Nemo, er ist halt mega jung. Und ich finde, für das er so jung ist, hat er einen wunderschönen Mix, aus dass er, ja, extrem musikalisch ist und sehr gut kann singen. Aber mega simple Mitsing-Rap-Texte macht. Finde ich mega stark. Immer noch zu Luzern gibt es noch den LC1, der wohnt mit mir zusammen. Der ist auch mega spannend. Er ist vor allem berühmt worden durch seine etwas lustigen Texte. Also er macht sehr unterhaltende Texte, die oft auch unter der Gürtellinie sind. Und ich finde das mega eine interessante Kunstform.
Kunst darf eigentlich fast alles.
Ja, Rap darf vor allem alles. Find ich super. Nicht nur, weil er mein Mitbewohner ist. Ja, das sind Luzerner, Berner. Ich probiere die Schweiz abzudecken. Ah, Frauen. Mein Gott, Frauen, ja, gibt es gute. Kategorik. Das ist eine Rapperin aus dem Welschen Land. Die rappt dementsprechend auf Französisch. Da fällt es dann vielleicht ein bisschen schwer, den Text verstehen, muss man mal etwas googeln. Aber pff, die Frau, wie die Rap, die Esses Mari, da können im Fall wirklich einen Grossteil von allen männlichen Rappern gleich nach Hause gehen. Wirklich krass.
Und wie stark ist denn das Lebensgefühl vom Hip-Hop?
Ja,
streift
die? Ja, ich glaube, mega fest. Also ich bin selten so angelegt, wie ich habe mich jetzt natürlich schick gemacht für dich. Aber sehr eigentlich laufe ich am liebsten mit Trainerhosen rum. ich streife es mega fest, den Lifestyle. Ich bin halt auch mit den Jungs an Konzerten an den Wochenenden. Ich höre die Musik ständig. Also wenn ich unterwegs bin, habe ich eigentlich fast nur Hip-Hop in den Ohren. Mich streift es modisch gesehen. Also mega, es tangiert mich sehr.
Und was ist es denn für ein Lebensgefühl? Für dich? Also weißt du, ja, was macht es aus?
Mega das Freies. Hip-Hop gibt mir immer das Gefühl, dass ich alles sein darf. Und es gibt mir das Gefühl, ich tanze mega gerne, ich bewege mich mega gerne und ich finde das
kann Schwester.
Man, ja, die auch. Und das Hip-Hop gibt mir auch das Gefühl, dass man sich so krass frei kann bewegen kann. Ich finde auch, mit Hip-Hop kann man sehr viele Sachen verarbeiten, weil es so textlich gewichtet ist. Es gibt mega viele Rap-Songs über dunkle Momente im Leben, über Liebe, über all so Themen, die uns halt beschäftigen im Alltag. Und ich kann immer viele so Sachen auch fest verarbeiten mit dieser Musik.
Und sonst, was hörst du sonst, außer den Hip-Hop gibt
es? Ja, es gibt schon noch. Also ich höre natürlich breit, weil ich arbeite in einem Privatradio. Dort läuft ja vor allem klassische Popmusik und ich komme super klar mit dem, ich finde die Musik lässig. Ja. Weil ich es dort aber schon viel habe, höre ich es dann wie privat nicht mehr. Und sonst bin ich noch so ein bisschen sündige noch ein bisschen mit Latino.
Ah, das geht auch. Ich bin halt schon als ganz Kleine immer gegen das System gelaufen. Ich bin eher ein bisschen in der Punk-Ecke daheim.
Ja.
Eher deutscher Punk. Also lieber noch Ärzte als Hose, aber ich komme gut los. Aber Ärzte finde ich schon nicht so schlecht. Und wenn ich halt ganz gerne mag, aber das ist halt auch ein bisschen aus der Kindheit, aber auch seine Lebensgeschichte hat mich immer sehr stark fasziniert. Ist aber mehr aus dem Country-Ecken der Johnny Cash.
Ja gut, ja.
Also, weil, wenn man etwas an dem Mann zugute hat, er hat viel Scheiße gemacht, aber er weiß es auch, aber er hat sich nie verbogen. Er hat immer gesagt, ich bin da und ich bin das Produkt und ich bin das und ich bin und ich lasse mich nicht verbeugen und das fasziniert mich heute noch. Der kann wirklich eben seine dunklen Drogenmomente erzählen und dem kauft man das ab. Heute noch, obwohl er schon lange gestorben ist.
Ja, das stimmt, das ist spannend.
Ja. Und Stefan,
die zweite Leidenschaft, der könnte Bücher schreiben.
Also erzähl über das Lebensgefühl.
Komm, das ist halt wirklich...
Gib mir Bücher.
Ja, also es gibt, glaube ich, kein anderes Gefühl in meinem Leben, wo mir so viel... Der Begriff Freiheit, und es klingt massiv nach Klischee, aber es ist so.
Klischee sind schon gut, wenn sie gut sind.
Ja, eben. Also der Begriff Freiheit ausfüllt. Weil, es geht um Tempo, es geht um Adrenalin.
Und Kontrolle.
Gleich. Und Kontrolle über eine Maschine, die ich würde behaupten, man nie zu 100% kontrollieren kann. Also es ist kein Wunder, dass die ganze Zeit...
Risiko ist immer ein bisschen da.
Genau, es ist kein Wunder, dass die ganze Zeit Fahrer sterben auch. Es ist auch ein gefährlicher Sport. Was es aber entscheidend ist für mich an der Leidenschaft des Fahrer, ist, dass es mich an Ort anbringt, wo es mir regelmäßig einfach den Atem nimmt, weil es so schön ist.
Auf den Pässe?
Ja. Ich habe nicht gewusst, in was für einem Land ich lebe, bevor ich im Fall anfange zu fahren. Als ich das erste Mal in die Schweizer Pässe gefahren habe, habe ich gedacht, spinne ich? Das ist so schön. Und ich bin mir das so krass nicht bewusst gewesen, was es für Ecken gibt in unserem mega, mega schönen Land und mega vielfältigen Land. Weil mit dem Töfffahren kommst du erst dort an. Also du fährst ja sonst nicht auf den Saustenpass, auf den Spass. Das machst du eigentlich vor allem, entweder du bist ein Freak und du kennst dich aus, oder du fährst Töff.
Oder du bist ein Vater, der dir die Pässe zeigt.
Das habe ich nicht gehabt. Dann ist Glück. Eben, das ist so ein bisschen, das ist für mich... Der Hauptgrund an dieser Leidenschaft ist wirklich so an Ort anzukommen, wo man irgendwie sonst nicht kommt. Und das fasziniert mich. Ich bin allein durch Italien gefahren, 2 Wochen im Herbst. Auch das war so eindrücklich gewesen. Man ist allein beim Töfffahren, auch wenn man mit jemandem zusammenfährt, man ist allein im Helm rein.
Und was kommen dir für Gedanken? Das nehme ich wunder.
Hey, ganz viel.
Ja, erzähl mir ein paar.
Ich habe meine schlimmsten Liebeskummer in diesem Helm ausgemacht mit mir.
Ganz allein?
Ganz allein. Oder auch sonst, wenn man Kummer hat, egal was, wenn man viel zu tun hat im Leben, einem ein bisschen die Decke auf den Kopf geht, dann gehe ich im Fall einfach 2 Stunden auf den Töff. Es lüftet so fest den Kopf. Das kann man sich nicht vorstellen, weil man muss sich aufs Fahren konzentrieren, man konzentriert sich auf die Landschaft, man konzentriert sich auf die Kurven.
Man verarbeitet den gleichen im Hintergrund.
Genau, im Hintergrund verarbeitet es eben und macht einen ein bisschen frei. Es ist wie so, und dann stehst du auf so einem Hügel ab und schaust das an und denkst, es geht mir super.
Das ist so. Nein, und eben auf Rennstrecken bist du auch gegangen.
Ja, erst einmal. Ich bin auch Rennstrecken Neuling.
Okay.
Es ist mega faszinierend.
Was ist denn das für
ein Gefühl? Also das ist nochmal ein neues Level. Ich konnte dort den Topspeed von meinem eigenen Töff ausfahren. Das kann man natürlich auf der Straße nicht.
Doch, aber schon.
Ja, man ist einfach relativ schnell im Knast. Es sind 205 übrigens. Ich bin 205 gefahren. Und das ist für eine Rennstrecke nicht mehr so schnell. Oder? Mir sind Leute vorbeigefahren mit 290. Und ich bin so. aber es ist mega faszinierend, weil das ist dann ein neues Level Adrenalin. Weil dort bist du so. Du fährst irgendwie so und der Asphalt ist unter deinem Gesicht und du denkst so, müsste da nicht mein Töff sein, warum ist mein Töff so weit hin? Es fühlt sich alles mega unnatürlich an und es ist natürlich mega geil, so das Limit auszureizen.
Aber den Sport folgst du nicht?
Doch, schon ein bisschen.
Doch, gibt es nicht auch einen Fahrer, zwei, den du cool findest? Der Valentino Rossi.
Ja, jeder findet Valentino Rossi cool.
Ja, aber hier ist eine Präferenz Italien natürlich ja. Da, oder?
Ja, das stimmt schon. Der Marc Marquez ist ja der beste Fahrer auf der Welt, unbestritten.
Momentan. Das ändert sich
ja immer. Ja, aber das ist noch lustig, weil bei ihm ist man mega gespalten. Entweder man liebt ihn oder man hasst ihn.
Aber das ist doch bei den Sportlern immer so.
Ja, das stimmt. Aber bei ihm ist es besonders, weil er einfach wirklich ein schwieriger Mensch ist auf der Rennstrecke. Er ist nicht so fair. Ich kann ihn nicht so gerne zum Beispiel.
Ah, okay.
Ich oute mich jetzt sogar, dass Marc Marquez Hater.
Und du Sport machst? Und wenn ja, was?
Jetzt tust du aber tief in den Wunden gusseln. Wenn ich jetzt sagen würde...
Wir kommen noch ein Kapitel zu.
Ja, Sport, wieder zu.
Aber so, sonst Kunst zu konsumieren, irgendwie schreiben, zeichnen, malen, eben Tattoos hast.
Ja, also ich bin wirklich... ein sehr untalentierter Mensch, was so Sachen anbelangt. Ich kann selber nicht zeichnen, ich kann selber nicht... Nein, ich bin in dem Sinn an Kunst interessiert, an Kunstformen, wie es zum Beispiel Rap ist. Genau. Oder an Kunstformen, wie es Schreiben ist. Ich lese gerne Bücher, ich lese gerne Zeitung. Ich bin jetzt aber nicht jemand, der ins Museum geht und Bilder anschaut. Das
nein! Ich hätte dich jetzt gerade eingeladen.
Ist mir dann doch einfach ein bisschen langweilig.
Okay. Ich weiss nicht, warum. Aber was ist denn für dich Kunst?
Kunst ist für mich immer, wenn etwas erschaffen wird aus dem Nichts.
Ja, das muss ich auch manchmal ein bisschen... Gesellschaft, da muss ich Gesellschaft. Sonst sage ich immer Fußgänger, weil wenn ich sage Gesellschaft... Weil wenn ich das in der Behindertenszene immer höre, Gesellschaft muss, sage ich, aber das sind wir auch betroffen.
Ist ein Teil davon. Ja.
Dann können wir lieber sagen, Fußgänger. Aber da sage ich Gesellschaft. Gesellschaft muss, glaube ich, im 21. Jahrhundert wieder mehr an den musischen Fähigkeiten arbeiten. Weil das ist das Einzige, was, glaube ich, überlebt. Also ich weiß nicht, ob gewisse Bankabschlüsse von gewissen Bankern oder Treuhänder neue 100 Jahre auch noch angeschaut werden. Aber wenn ein Musiker ein gutes Stück bringt, eben das Hip-Hop, die Musik lebt ja auch nach ihrem Tod, oder?
Ich bin ganz fest in der Meinung. Ich habe eine kleine Schwester, die eine Lernschwäche hat.
Okay.
Und sie hat, also ich habe durch sie mega viel gelernt. Und ich habe durch sie vor allem gelernt, was für Lücken unser System in diesem Punkt hat. Nämlich,
ich könnte mit der ganzen Stunde drüber reden.
Einfach das, wie wichtig all Papierli sind, all die Abschlüsse sind und wie fest man vergisst, auch gerade so musische Talente zu fördern. Also ich meine, sie tanzt extrem gut, sie hat ein extrem feines Gefühl für Farben, für Deko und so. Ist allen scheißegal in der Schule. Was? Spielt keine Rolle.
Mir ist auch ein Hobby.
Ja, und darum ist es wie... So. Genau, und das geht extrem vergessen. Und dann fördert man, oder man pusht Kinder so fest an ihr Limit bei schulischen Leistungen und vergisst es ihnen als Raum Gnorm zu geben für das andere. Genau. Und das habe ich an ihr fest gesehen, wie wir dort ein bisschen versagen. Weil ich bin ein Musterkind in diesem System. Ich bin einfach durch die Schule spaziert.
Jetzt das manchmal das System ein bisschen brechen.
Ja, also ich glaube, für mich ist es wie, das ist eine wichtige Erfahrung, sie als Schwester zu haben, weil ich an uns den Gegensatz gesehen habe, wie es auch bei jemandem nicht funktionieren kann, dass das System nicht für alle ist. Und das ist unfair.
Nicht an dieser Person liegt, sondern wirklich am System.
Also. Sie ist ein blitzgescheites, es ist eine blitzgescheite junge Frau. Sie kommt in einen Raum, sie spürt gerade, wer mit wem schwierig hat. Sie nimmt alle Energien auf, sie macht eine Gruppe locker und einfach, sie bringt gute Stimmung. Es liegt null an ihr. Aber es liegt am System, dass sie dort nicht reinpasst und dort müssen wir uns irgendwie lernen zu öffnen. So.
Mann, ich wäre eigentlich fast schon wieder am Schluss. Die Stunde ist schon durch. Und am Schluss gibt es immer noch zwei Fragen. Warum hat Mira für das Interview zugesagt? Natürlich muss ich sagen, ich habe dich ein bisschen
belästigt. Nein,
hast mich gar nicht belästigt. Doch, wir haben uns ja kennengelernt durch Renato seinen Auftritt damit. Nicht aktiv, sondern ich habe dich im Augenwinkel so wahrgenommen.
Stimmt.
Und nachher, wo du den Post, den du gemacht hast, bin ich dann draufgekommen. Dann habe ich ein bisschen geschaut, was du machst. Und dann habe ich dann halt zugegriffen. Aber warum hast du denn schlussendlich gleich zugesehen?
Weil ich natürlich die Tabusendung mit dir geschaut habe.
Wie hast du sie gefunden?
Eben gut, das ist der Punkt. Nein, ich finde dich ein interessanter Typ und ich glaube, es war auch ein bisschen etwas gewesen, um aus meiner Comfortzone rauszukommen. Ich habe voll nicht gewusst, mit was für Fragen du kommst. Und das tut mir gut, einfach Sachen machen, wo man nicht weiss, was kommt. Ich finde das immer wichtig.
Ja, man kann einfach mal machen, das genau. Finde ich noch cool.
Und ich kann es aber nicht so gut.
Wie hast du es jetzt gefunden?
Ja, mega spannend.
Schlussendlich.
Und du?
Ich habe es auch sehr spannend gefunden. Gut. Vor allem habe ich plötzlich gemerkt, dass es locker wird. Und dann habe ich es sofort super gefunden.
Gut,
super. Ziemlich schnell. Und eben jetzt, liebe Miro, gibt es das Schlusssegment, wo du irgendetwas machen kannst, ist mir eigentlich auch gleich. Ich klinke mich da aus und bedanke mich recht herzlich für das angenehme und interessante Gespräch.
Danke vielmals dir. Du hast erzählt, Witz erzählen sei in diesem kurzen Segment. Und ich bin eine massiv schlechte Witzverzählerin und darum ist jetzt das gerade der Moment, wo ich das wieder mal üben kann. Und es ist also mein Lieblingswitz. Und er geht so, dass, ich muss jetzt schon lachen, also zwei Muffins sitzen nebeneinander im Backofen. Und dann sagt der eine Muffin, oh, es ist so heiß da innen. Und das andere Muffin sagt, oh, ein sprechendes Muffin. Kannst du bitte lachen?
Ja. Okay. Nein, ich tue gerne lachen. Nein, alles gut, alles gut. Danke vielmals.
Bitte.